Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Ich bin Daniel Dithamwel und da Fabian Hannen in Urlaub ist, nutzen wir die Gelegenheit und haben mal wieder unseren Arbeitsrechtler Michael Weber zu Gast. Herr Weber, schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Guten Tag, Herr Dithamwel.
Und heute geht es um ein Thema, das für viele Top-Manager, ich glaube, wirklich hochrelevant ist. Vor allem dann, wenn ein beruflicher Wechsel ansteht. Wettbewerbsverbote, das ist ein Thema. Denn ich bin sicher, Sie kennen die Situation auch. Sie haben ein attraktives Angebot aus derselben Branche und plötzlich steht die Frage im Raum, was darf ich eigentlich und wo beginnt das rechtliche Minenfeld? Und genau darüber sprechen wir heute. Wir steigen ein mit dem gesetzlichen Wettbewerbsverbot während des laufenden Arbeitsverhältnisses, schauen uns dann die nachvertraglichen Wettbewerbsverbote an, reden über die Geheimhaltungsvereinbarung und am Ende, ja, da geben wir auch noch konkrete Empfehlungen, worauf Sie als Führungskraft achten sollten. Ja, aber ich denke, bevor wir ins Detail gehen, lohnt vielleicht ein kurzer Blick auf den verfassungsrechtlichen Rahmen. Herr Weber, wie ist der in Deutschland geschützt?
Ja, in Deutschland schützt Artikel 12 des Grundgesetzes die sogenannte Berufsfreiheit. Das bedeutet, zum einen hat der Mensch das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Zum anderen ist man auch grundsätzlich frei in der Ausübung ihres einmal gewählten Berufes, die sogenannte Berufsausübungsfreiheit.
Und ein Wettbewerbsverbot greift genau in diese beiden Bereiche ein. Also es erschwert zum einen die freie Berufswahl und die Berufsausübungsfreiheit. Deshalb gilt ja, solche Verbote sind rechtlich möglich, aber immer ein Eingriff in ein Grundrecht. Und dieser Eingriff, der braucht ja eine klare Rechtfertigung und wohl auch Grenzen, denke ich, ja?
Ja, besonders wichtig ist die Unterscheidung. Gilt das Verbot nur während des laufenden Arbeitsverhältnisses oder reicht es in die Zeit danach hinein? Alles, was nach Vertragsende wirkt, bezeichnen Juristen als nachvertragliches Wettbewerbsverbot und da gelten deutlich strengere Anforderungen.
Starten wir doch mal mit der Phase, in der noch alles läuft, also dem bestehenden Arbeitsverhältnis. Für Arbeitnehmer ist das gesetzliche Wettbewerbsverbot ja in § 60 Handelsgesetzbuch geregelt. Vereinfacht gesagt, während des laufenden Anstellungsverhältnisses darf man keine Konkurrenztätigkeit betreiben. Was heißt das konkret?
Das bedeutet, man darf kein eigenes Handelsgewerbe im konkurrierenden Bereich aufmachen, nicht als persönlich haftender Gesellschafter in einer Konkurrenzgesellschaft agieren und auch nicht als Organ einer juristischen Person im direkten Wettbewerbsunternehmen auftreten. Also kein eigener Laden nebenbei, keine verdeckte Beteiligung, keine Organfunktion beim Wettbewerber.
Spannend finde ich ja die Graubereiche. Also unzulässig ist zum Beispiel ja auch, also während der Arbeitszeit oder auch in der aktiven Vertragsphase für ein neues Konkurrenzunternehmen zu werben, Konkurrenzgeschäfte zu vermitteln, aktiv Kunden oder auch Mitarbeitende abzuwerben oder Kunden-E-Mails an einen Wettbewerber weiterzuleiten.
Ja, und auch scheinbar harmlose Vorbereitungshandlungen können hier problematisch sein, wenn sie bereits echte Wettbewerbshandlungen darstellen. Wer etwa gezielt Kunden anspricht, um für die Zeit nach dem eigenen Wechsel mit ihnen Geschäfte anzubahnen oder Kollegen zu einem parallelen Engagement bei einem Wettbewerber motivieren, bewegt man sich sehr schnell außerhalb des rechtlich Zulässigen.
Wobei ja das gesetzliche Wettbewerbsverbot nicht gilt, wenn der Arbeitgeber ausdrücklich einwilligt.
Das stimmt. Und diese Einwilligung kann sogar darin liegen, dass der Arbeitgeber schon bei der Einstellung weiß, dass man ein bestimmtes Gewerbe betreibt und dieses nicht untersagt.
Was passiert denn, wenn ein Arbeitnehmer gegen dieses gesetzliche Wettbewerbsverbot verstößt?
Dann wird es ernst. Der Arbeitgeber hat hier mehrere Optionen. Er kann zum einen Schadensersatz verlangen, also den finanziellen Schaden ersetzt verlangen, der durch die unzulässige Konkurrenz entstanden ist. Zum anderen kann er auch verlangen, in die vom Arbeitnehmer getätigten Geschäfte einzutreten. Das bedeutet vereinfacht, der Arbeitgeber kann die vom Arbeitnehmer abgeschlossenen Konkurrenzgeschäfte an sich ziehen. Zusätzlich kommen auch Unterlassungsansprüche in Betracht, also die Verpflichtung, das wettbewerbswidrige Verhalten von dem Arbeitnehmer sofort zu beenden.
Und ich vermute mal, dass es bei einem solchen Verhalten nicht nur bei zivilrechtlichen Ansprüchen bleibt, oder?
Völlig richtig. Ein Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot kann einen erheblichen Vertrauensbruch sein und eine Kündigung, im Extremfall sogar eine fristlose, rechtfertigen. Für Führungskräfte ist das besonders kritisch, weil hier regelmäßig ein höherer Loyalitätsmaßstab gilt.
Kommen wir vielleicht mal zu der Phase, die in der Praxis ja oft entscheidend ist, nämlich die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Hier regelt Paragraph 110, ja genau, der Gewerbeordnung, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die berufliche Tätigkeit nach Vertragsende durch Vereinbarung beschränken können.
Richtig. Wichtig ist hierbei, zwei Arten von Wettbewerbsverboten zu unterscheiden. Tätigkeitsbezogene und unternehmensbezogene. Beim tätigkeitsbezogenen Verbot darf man im Anschluss noch in der Branche arbeiten, aber nicht mehr in der konkreten Funktion oder dem Aufgabenbereich, den man vorher hatte. Beim unternehmensbezogenen Verbot wird es deutlich strenger. Hier ist jede Tätigkeit bei einem Konkurrenzunternehmen untersagt, egal in welcher Rolle.
Für wie lange darf denn ein solches nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart werden?
Maximal 2 Jahre nach dem rechtlichen Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis. Alles, was darüber hinausgeht, gilt als unbillige Erschwerung des beruflichen Fortkommens und ist insoweit unverbindlich. Wichtig hier, die Frist beginnt in der Regel mit dem Ende des Arbeitsvertrags, nicht mit dem letzten Arbeitstag bei der Freistellung.
Ein wichtiger Punkt scheint mir ja auch das Thema Geld zu sein, denn wer ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot verhängt, der muss zahlen, oder?
Genau so ist es. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist nur verbindlich, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, während der Laufzeit mindestens 50% der zuletzt bezogenen vertragsgemäßen Bezüge als Entschädigung an den Arbeitnehmer zu zahlen. Diese Karenzentschädigung ist der finanzielle Ausgleich für die berufliche Beschränkung im Interesse des Arbeitgebers.
Oft zum Problem wird ja, dass ein solches Verbot auf der einen Seite ein berechtigtes geschäftliches Interesse des Arbeitgebers schützen soll, auf der anderen Seite aber nicht das berufliche Fortkommen des Arbeitnehmers unnötig erschweren soll. Wie lässt sich denn dieses Problem in der Praxis lösen?
Hier spielt der Einzelfall eine große Rolle. Alter, Stellung im Unternehmen, Höhe der Entschädigung, räumliche und inhaltliche Reichweite des Verbots. Wenn die Kombination von allem dazu führt, dass der Betroffene praktisch vom Arbeitsmarkt abgeschnitten ist, wird die Grenze hier schnell überschritten.
Wann hat man als Arbeitnehmer denn gute Chancen, das nachvertragliche Wettbewerbsverbot auszuhebeln, sage ich mal?
Also ein Verbot wird typischerweise unverbindlich, wenn etwa keine oder eine zu niedrige Karenzentschädigung vereinbart ist oder die räumliche und sachliche Reichweite völlig überzogen ist. Zum Beispiel ein Verbot für die gesamte EU, obwohl das Unternehmen nur in Deutschland aktiv war, oder ein Verbot jeglicher Tätigkeit in einer Branche ohne jedwede Differenzierung.
Okay, nehmen wir mal an, wir können das jetzt nicht aushebeln, dieses Wettbewerbsverbot. Also es besteht. Was passiert denn, wenn ein Arbeitnehmer jetzt dagegen verstößt?
Dann kann der Arbeitgeber zunächst Unterlassung und gegebenenfalls Beseitigung der Störung verlangen, also etwa die Aufgabe eines wettbewerbswidrigen Betriebs. Hinzu kommen mögliche Schadensersatzansprüche, ein Rücktritt von der Wettbewerbsvereinbarung, der Wegfall der Verpflichtung zur Karenzentschädigung sowie Auskunftsansprüche. Im Unterschied zum gesetzlichen Wettbewerbsverbot gibt es allerdings keinen Anspruch auf Gewinnherausgabe, also kein Abschöpfen der erzielten Gewinne.
Okay, kommen wir vielleicht zum zweiten großen Thema, der Geheimhaltung. Eine Geheimhaltungsvereinbarung oder auch Vertraulichkeitsvereinbarung, häufig als NDA, bezeichnet, regelt, wie man mit vertraulichen Informationen umzugehen hat. Sie verpflichtet dazu, diese Informationen geheim zu halten und sie nur für den vereinbarten Zweck zu nutzen.
Spannend ist, es gibt keine allgemeingültige gesetzliche Definition, was vertrauliche Informationen sind. Das muss im NDA selbst definiert werden. Je nach Bedeutung der Information kann die Vereinbarung durch Vertragsstrafen abgesichert werden, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen.
Für Arbeitnehmer hingegen gilt ja, schon ohne spezielle Klausel gibt es während des Arbeitsverhältnisses eine Verschwiegenheitspflicht.
Das stimmt, und trotzdem empfiehlt sich eine eigenständige Geheimhaltungsvereinbarung, die klar beschreibt, welche Informationen geschützt sind.
Worauf sollte man dabei achten?
Zu allgemeinen Klauseln nach dem Motto "alles ist geheim" oder im Englischen sogenannte Catch-all-Klauseln sind problematisch. Sie können im Rahmen des AGB-Rechts als unangemessene Benachteiligung unwirksam sein.
Das heißt, besser ist es, Geschäftsgeheimnisse konkret zu benennen oder auf interne Verzeichnisse, also etwa im Intranet, zu verweisen, die klarstellen, welche Informationen vertraulich sind.
Völlig richtig. Zumal für Geschäftsführer besonders strenge Maßstäbe gelten. Sie müssen über alle Kenntnisse und Erfahrungen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erwerben und deren Offenlegung die Gesellschaft schädigen könnten, schweigen. sowohl während der Amtszeit als auch danach. Verstößt ein Geschäftsführer dagegen, drohen nicht nur zivilrechtlich Schadensersatzansprüche, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen. § 85 GmbH-Gesetz enthält hierfür spezifische Strafvorschriften, die die besondere Vertrauensstellung eines Geschäftsführers zusätzlich absichern.
Welche praktischen Tipps kann man denn jetzt zusammenfassend geben?
Nun, man sollte jedes Wettbewerbsverbot gründlich prüfen, bevor man es unterschreibt. Idealerweise mit spezialisierter anwaltlicher Unterstützung. Vor allem sollte man auf Dauer, räumliche Reichweite, inhaltliche Einschränkung und die vereinbarte Karenzentschädigung achten.
Das heißt dann aber auch, es gibt Verhandlungsspielräume im Hinblick auf die Reichweite, die Dauer. Ja, und man könnte auch die Karenzentschädigung erhöhen oder bestimmte Tätigkeitsfelder ausdrücklich ausnehmen.
Und wer über einen Wechsel nachdenkt, ein eigenes Projekt bzw. die Selbstständigkeit plant oder gerade einen neuen Vertrag verhandelt, sollte ganz genau in den eigenen Arbeitsvertrag schauen, was dort zum Wettbewerb und zur Geheimhaltung vereinbart ist. Denn eins ist klar, wer hier klar und informiert agiert, kann Berufswechsel besser strategisch planen und rechtliche Risiken minimieren.
Na dann, vielen Dank, Michael Weber, dass Sie heute mit dabei waren und uns aus arbeitsrechtlicher Sicht einige Einblicke in die Themen Wettbewerbsverbot und Geheimhaltungsverpflichtungen gegeben haben. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Daniel Detamel und in der nächsten Folge unseres Vorstandsgeflüsters gibt's nicht nur wieder die typische philosophische Weisheit am Ende, sondern in der nächsten Folge ist auch Fabian Hahn wieder mit dabei. Bis dahin, eine gute Zeit.
Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns info@vogel-detambell.de. Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de/podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.